Ich habe 99 Fugen und das Gold ist in keiner davon. Naja, das funktioniert nicht als Zitat. Wie wär's mit 99 Fugen Golds fliegen in eure Kopfhörer rein. Es geht auch nicht. Nein, ah, fuck, Kira. Was machen wir zu dieser Folge? Folge 99, Meisterschaft. Irgendwie müssen wir reinstarten.
Ja, wenn ich an Meisterschaft denke und an nervig, an negativ, an eine Form von Meisterschaft, die einfach nicht cool ist, denke ich an Fußballspieler, an Profifußballspieler.
Oh, hervorragend.
Und ich meine jetzt explizit damit auch die Männer, weil die Frauen, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus, kenne mich sowieso nicht gut aus im Fußball. Das heißt, deletiere jetzt sowieso. Aber da stehen 11 Multimillionäre auf dem Platz und demonstrieren bei jeder Gelegenheit ihre Virtuosität oder viele davon. Es gibt ja auch so die demütigen Zähne, den sie dann und so. Und ja, das nervt mich einfach. Ich meine, das ist ja zu Recht. Also das sind natürlich Meister in dem Sport, den sie da betreiben. Das ist alles Meister und die sind ganz, ganz toll und sonst wären die nicht da, wo sie sind und. Aber dieses zur Schaustellen der eigenen Virtuosität, das stört mich auch in anderen Bereichen. Es geht mir total auf den
Absolut.
Nerven.
Absolut. Steve Vai, Yngwie Malmsteen, Metal-Gitarristen auf den Kniepads am Rand der Bühne. Das bringt mich, ich finde, das Thema Virtuosität finde ich extrem gut, dass du das aufgegriffen hast. Was mich stört an dem Beispiel ist die Idee, die es in den Köpfen von einer Meisterschaft erzeugt. Weil es gibt natürlich die persönliche Meisterschaft, deine handwerkliche, künstlerische Meisterschaft. Aber ich glaube, mit Meisterschaft, wie du richtig sagst, denkt man oft an diese Turniere, an diesen sportlichen Wettbewerb, zu dem ich auch überhaupt gar keinen Bezug habe. Ne? Ich fühle mich jetzt wie im zu engen Anorak, der mir linksrum angezogen wurde, wenn ich über Fußball spreche, weil ich überhaupt gar keinen Plan habe. Aber diese Idee der Meisterschaft als, ja, das ist messbar, das ist einfach, mal gewinnt man aus Zufall, mal durch Fügung, mal durch Tagesform und so, das ist ja ganz weit weg von dem, was sich vielleicht im künstlerischen Kontext oder im Leben als Meisterschaft definiert. Das ist doch vielleicht ist das doch eine gute Bruchstelle, um darüber schon mal reinzugehen. Fugis, denn wir sind eins vor Jubiläum, habt ihr es schon mitbekommen, 99. Folge Fugengold, das ist schon die Silberfolge sozusagen. Und wir sprechen, es ist gleichzeitig unser Staffelfinale zu Kunst des Lebens. Und wir wollen heute über die Kunst der Meisterschaft sprechen. Und es wird wie immer um Kunst gehen, um Pop, um Geschichte. Und ich würde sagen, Hirat, wir haben viel vor. Lass uns doch direkt mal reinstarten.
Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krakelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den Fauxpas und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
Also letzte Folge hatten wir darüber gesprochen, wie das so ist mit dem Amateurtum und haben ja da auch ein paar Beispiele gemeinsam durchgesprochen. Und eines der Beispiele, das ich den Fugis ja mitgegeben hatte, war ein Video aus dem VBT-Turnier. Aus welchem Jahr, weiß ich selber gar nicht mehr, muss in den Shownotes jetzt nochmal gucken. Es ist auch im Endeffekt egal, es geht um das Gesamtprinzip. Denn das VBT-Turnier, das Video-Battle-Turnier, ist eines, wenn nicht das bekannteste unter dieser Art von Turnieren. Und da treten verschiedene RapperInnen gegeneinander an und produzieren kleine Musikvideos. Es gibt eine Jury, die zum Teil aus Musikjournalisten besteht, zum Teil irgendwie aus anderen Leuten und eben auch eine Community, die das dann bewertet. Ich glaube, da ging es tatsächlich um die YouTube-Gefällt-mir-Angaben oder so. Und dann sind die in so einem Knockout-Turnier gegeneinander angetreten. Am Ende gab es einen Sieger und der durfte dann irgendwo, ich glaube, auf irgendeinem Festival auftreten. So Hip-Hop Open oder irgendein, wie heißt das in Chemnitz nochmal? Ich weiß es nicht.
Das ist total interessant. Das ist ja auch wieder so eine Art, du hast vollkommen recht, das ist fast wie im Fußball. Es gibt ab und zu auch hat diese sportliche Meisterschaftsgedanken hält auch in den Künsten Einzug.
Richtig,
ja. Kampf der Künste und sowas. Das ist okay. Das können wir ja danach einordnen. Erzähl uns
das
doch.
Das kommt ja so ein bisschen aus der Battle-Tradition dann logischerweise auch. Also die Battle in sich, es gibt ja diese Battle-Tradition im Hip-Hop auch.
Der Battle-Rap.
Battle Rap, genau.
Ah, gibt da Battle Rap heuch.
Auf Fränkisch, genau.
Fränkischer Battle Rap, ja.
Also das Interessante fand ich, war ja, und das habe ich auch schon so ein bisschen erzählt, dass das irgendwie ganz gut angenommen wurde, dass aber gleichzeitig eine Differenzierung gemacht wurde damit, automatisch, allein auch durch dieses am Ende öffentlich da auftreten, wo die Großen auftreten, wurde schon so eine, naja, wir geben Newcomern, eher sogar Anfängern, die Möglichkeit, dass sie gesehen werden. So. Mhm. Und dieses gesehen werden hat nochmal eine sehr vielfältige Art und Weise der Präsentation, nämlich, naja, da werden Musikvideos gedreht, da sind viele Leute beteiligt, es werden Cover gemacht und. Also es ist schon, geht so in die Gesamtkunstwerkrichtung, ganz vorsichtig gesagt natürlich. Und also warum Gesamtkunstwerk, das muss ich vielleicht noch erklären, weil man ja dann die Videos anguckt und da ist halt Musik, Bild, aber auch das, was außenrum die Community da noch irgendwie dazu sagt, wird dann noch, ne, die Kommentarfunktion in YouTube und aber auch tatsächlich die Kommentare sind vielleicht jetzt nicht Teil der Kunst, aber die Cover und der ganze Kram, der da noch gemacht wird. Also das hat schon dann einfach, ja, viele verschiedene Ecken und Enden, Bereiche der Kunst, die da bedient werden.
Ja.
Und auch dieses Jury-Thema und dieser Wettbewerb und ist natürlich etwas, was sozusagen den Meister, der das ja gar nicht braucht, der muss sich ja nicht beweisen, sondern der muss nur gesehen werden, der muss nur auftreten. Den Meister, die Meister und eben die Amateure unterscheidet. Und interessant war dann, dass da etwas Musiktypisches passiert ist, nämlich viele Leute, die ich kenne, die eben selber auch Rap-Musik produzieren, rappen oder überhaupt einfach in dieser Hip-Hop-Szene unterwegs sind, waren und sind, die haben auch gleich so eine Differenzierung aufgemacht von wegen, ja, das ist halt kein richtiger Rap, das ist halt alles so, das sind so komische Leute und Anfänger und jetzt haben die so Masken auf plötzlich und es sind komische Persona, das ist alles so Kindergarten. Ja, da gibt's so ein, zwei, die ganz cool sind und so, die haben Potenzial, aber der Rest ist eigentlich voll der Scheiß, das ist halt nicht Hip-Hop, sondern das ist sowas für 14-Jährige. So. Es war so ein bisschen der Grundtenor. Und da ist halt, ne, da gab es dann halt so die großen Meister, was weiß ich, Savas und hier dies und das. Und auf der anderen Seite gab es dann halt, keine Ahnung, die VBT-Leute und die haben aber schon wieder so eine eigene Kultur dann so für sich entwickelt, aber auch Leute in diese Kultur mit reingenommen, die sowieso in diesem Dunstkreis unterwegs waren. Die haben ja früher auch schon selber Musikvideos gemacht, ja. YouTube hat ja immer die Plattform geboten und Social Media grundsätzlich, lalala. Also irgendwie kulminierte da ganz viel. Und ich fand das eine interessante Beobachtung zu sagen, okay, warum wird denn den Anfängern hier der Zutritt verwehrt? So von wegen, du passt nicht in unsere Community derjenigen, die es wirklich gut können. Dabei waren die, die es gut können, ja mal genau an dem gleichen Punkt tatsächlich. Die haben vielleicht jetzt nicht in einem VBT teilgenommen, aber die sind auf irgendeine andere Art und Weise dann vom Bordstein zur Skyline. Und also irgendwie,
wow.
Ja, der war richtig mies, ne?
Ist gut.
Irgendwie hat diese Differenzierung ja auch ihren Ursprung. Und ich glaube, die ist da natürlicherweise entstanden, weil es diese Differenzierung grundsätzlich als Folie gibt. Das ist echt und real und das ist nicht echt und gekünstelt und will real sein, ist es aber nicht. Und selbst in so einer postmodernen Extreme, in der wir leben, wo wir eigentlich gar keine Dekaden mehr haben, oder Marc, was meinst du? Ich finde so, es gibt ja diese Theorie, dass die 90er die letzte richtige Dekade war, die sich auch schon in den 90ern als solche begriffen hat und ab 2000 aufwärts ist alles so ein hypereklektizistischer Brei, den man nicht mehr unterscheiden kann. Also so von die 10er Jahre und die 20er, weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie so das so unterscheiden kann, wie man das vorher gemacht hat in Dekaden. Also selbst in so einer Zeit ist offensichtlich wenig Toleranz da, zu sagen, okay, es gibt halt Meister, die besonders gut sind, besonders talentiert sind, besonders bekannt sind, besonders viel Geld haben, was weiß ich. Und es gibt die, die dahin wollen und eben besonders talentiert sind und es aber irgendwie auf verschiedenen Wegen probieren, vielleicht scheitern, vielleicht auch erfolgreich sind. Aber denen will man diesen Einlass nicht gewähren. Weißt du ein bisschen, was ich meine? Ja, also das ist so die Grunddifferenzierung zwischen Amateur und Meister. Das gibt's in ganz vielen Bereichen, würde ich sagen. Ja, vielleicht auch beim Kochen oder eben Musik hatten wir jetzt schon, wenn es um die Malerei geht, da kennst du dich ein bisschen aus, einfach weil du in dieser Szene auch unterwegs bist. Aber ja, genau. Ich denke, das kann man so ein bisschen generalisiert als Arbeitstrennung mal stehen lassen.
Ja, finde ich ein gutes Beispiel, eine gute Bruchstelle, um da irgendwie weiter reinzugehen. Vielleicht bevor wir reingehen, lass uns doch mal über Meisterschaft und Virtuosität allgemein noch mal ganz kurz sprechen, wo wir die, wir die finden. Und ich glaube, was die Anmerkung mit, dass die 90er so als Dekade begriffen wurde, ich vermute, es ist eine Arbeitshypothese, aber ich vermute eher, das liegt daran, dass es sich danach zerfasert hat in sehr, sehr viele parallel existierende Popkulturen sozusagen. Also dass du immer sagst, es gab so eine Mainstream-Popkultur und es gab Subkulturen. Und ich glaube, irgendwie dann, vor allem durch die Digitalisierung und so, es hat sich vermutlich Sub-Popkulturen, oder ich wüsste jetzt nicht, da müssen wir jetzt Markus fragen, wenn man das korrekt im popkulturellen Kontext betiteln würde. Ja, das stimmt. Mhm. Ich werde ihn mal schreiben. Ja, aber ich vermute auch, also da passiert so viel gleichzeitig, wo du sagst, also jetzt, wenn du heute anschaust, sind ja Gamer und Nerds und sowas, sind ein gigantisches, vernetztes Kultur, wie sagt man jetzt, irgendwie eine riesige Konglomerat, hervorragend, ja. Ja, es ist halt nicht Subkultur, sondern es ist halt riesig. Und ich vermute, dass es sich da so ein bisschen aufgesplittet hat. Aber das überlassen wir den Pop-Handwerkern und Historikern. Mhm. Was, lass uns mal überlegen so. Also Meisterschaft selbst. Es,
da hätte ich direkt eine Frage an dich, ehrlich gesagt.
Ja, bitte. Ja, bitte.
Ja, ich wollte eigentlich fragen, was du unter Meisterschaft verstehst, weil du ja selber im Musikbereich künstlerisch stark unterwegs bist, in der Malerei unterwegs bist. Ich sage ja immer, dass du ein Künstler bist, auch wenn du das für dich jetzt erstmal so nicht beanspruchst, aber ich darf das ja einfach so sagen, ja, das ist das Gute.
Ja, ich verlange halt immer, dass die Leute Großkünstler sagen, aber noch hört keiner drauf.
Also du als Großkünstler, wie ist das denn? Also was bedeutet denn für dich jetzt in deinen Bereichen Virtuosität / Meisterschaft? Also das sind ja eigentlich zwei Sachen.
Genau. Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied. Für mich ist, lass uns mit virtuos anfangen, glaube ich, weil es ursprünglich aus der Musik kommt. Einfach jemand, der irgendwie eine besondere, also klar, Talent muss da sein, viel Übung muss da sein und dann aber auch so eine Art Musikalität, und da wird es nämlich schon interessant, das gehört nämlich für die Meisterschaft, finde ich, noch mehr dazu, dass auch Sachen dabei sind, die nicht nur durch schieres Üben, wiederholen und ranklotzen sozusagen zu machen sind. Also ich glaube, ein Virtuose ist jemand, der in seinem Fach, in seinem Handwerk, das wird ja mittlerweile auf viele andere Bereiche übertragen, du kannst mittlerweile virtuos kochen, virtuos schneidern, wie auch immer. Für mich ist das so eine Adelung deines Handwerks. Vielleicht Kreativhandwerks, vielleicht anderen Handwerks, dass du da ein Talent mitbringst in irgendeiner Form, aber auch eben die Übung und die Perfektion reingesteckt hast sozusagen. So würde ich jetzt mal einen Virtuosen versuchen, am Zipfel zu greifen. Und dann gibt's eben noch die Meisterschaft. Und die hat für mich, ist das eine andere Zeitdimension, weil eine Meisterschaft ist, das ist bestimmt streitbar, aber ich glaube, die kannst du auch sehr, sehr lange gar nicht erreichen, weil eine Meisterschaft sowas Vollumfängliches hat. Die hat neben der Virtuosität, finde ich, eben auch, was du gerade auch angesprochen hast, was mit dem Kontext zu tun, mit der Anerkennung von einem wie auch immer gearteten Fachpublikum. Das können natürlich irgendwie biertrinkende Open-Air-Fans sein, wenn du Rockmusik machst. Das kann die der Rolling Stone sein, die Hall of Fame, wie auch immer. Und das ist in anderen Bereichen natürlich genauso. Und ich glaube, diese Meisterschaft eben noch mal ein bisschen drüber hinausgeht, weil wann ist die Meisterschaft eine Vollendung? Bist du am Ende des Weges? Kannst du aus der Meisterschaft rausfallen wieder? Kannst du dich noch weiter da reinbegeben? Also die Meisterschaft ist noch mal so ein eigener Raum, finde ich. Und für mich irgendwie was wirklich zu tun mit auch herausragendem Handwerk, in welchem Disziplin auch immer, mit dem Talent, aber dann eben noch diese Kontextualisierung vom, im Sinne von, welchen Weg hast du auch zurückgelegt? Also diese Innovation steckt da für mich auch noch drin. Du kannst zum Beispiel ein total virtuoser Klavierspieler sein und natürlich immer bereits geschriebene Stücke vortragen. Ich wüsste nicht, ob das zur Meisterschaft reicht. Für mich in meiner Privattheorie nicht, weil ich glaube, für eine Meisterschaft muss diese Innovationshöhe nochmal dabei sein, zu sagen, das ist ja für viele, die sich mit Kunst nicht auskennen, zum Beispiel so ein Schock, dass Menschen wie Picasso so wundervoll naturalistisch, naturgemäß zeichnen konnten. Und dass sehr, sehr viele abstrakte, minimalistische Künstler oder so auch wirklich diesen langen, krassen, handwerklichen Weg hinter sich haben. Und dann kann man vielleicht von Meisterschaft sprechen, ihr aus der Nische ihres Handwerks oder ihrer Zunft rausgegangen sind und angefangen haben, die Gesellschaft oder den Zeitgeist zu kommentieren oder was neu zu entwickeln und sozusagen mit der Kunst oder ihrem Handwerk sozusagen etwas kommentiert haben, eine Zeit beeinflusst haben, sich in einen anderen Kontext gesetzt haben und dann natürlich eine andere Rezeption stattfindet. Das wäre für mich jetzt mal so eine Annäherung an Meisterschaft.
Voll gut, ich finde es sehr treffend, ja, zusammengefasst und erklärt. Und ich finde den Begriff der Innovationshöhe ganz wichtig. Da würde ich so ein bisschen aus meiner Warte, aus den Schwerpunkt drauf legen, dass du über lange Zeit dich einer Sache erstmal widmest.
Ja.
Und dass du in dieser Sache neue Maßstäbe setzt in irgendeiner Art und Weise. Etwas, das es vorher so nicht gab. Und
das ist ein schöner Begriff. Neue Maßstäbe setzen, den mag ich. Ja,
ja, das klingt so ein bisschen banal, aber es geht darum, dass man ja etwas nach oben verschiebt eigentlich. Also etwas, was vorher als nicht machbar galt oder dass es schlichtweg nicht diskutiert wurde, weil es einfach nicht gab, weil es nicht gemacht wurde, gemacht wird. Und dann plötzlich Anerkennung findet und dann auch ausstrahlt in die Gesellschaft. Also da auch dann für Veränderungen und ja, wie sagt man denn, Veränderung und
Weiterentwicklung.
Weiterentwicklung, super, genau. Weiterentwicklung sorgt.
Ich das muss ganz kurz ein Bild, das ich im Kopf habe, hier reindroppen. Das war mal eine Erklärung sozusagen, wie die akademische Welt sozusagen funktioniert, warum Menschen irgendwie 18, 12 Jahre manchmal studieren. Vielleicht kennst du dieses Bild auch. Ich fand das sehr, sehr treffend, sehr, sehr spannend.
Ich kenne auch das 18 Jahre Studieren tatsächlich, ja.
Eben.
Es waren nur sechs Jahre. Also.
Das so eine junge Meisterschaft, fantastisch. Oder Virtuosität, das wird zum Schluss besprochen.
Oder Amateurtum einfach noch.
Oder Amateurtum, leidenschaftliches Dilettieren, da sind wir wieder. Naja, also dieses Schaubild und die Erklärung fand ich sehr, sehr gut. Das sieht aus wie so ein altes heliozentristisches Weltbild. Also du hast in der Mitte so einen kleinen Kern, an dem du anfängst. Und dann hast du verschiedene Kreise, die sich so konzentrisch darum. Du hast halt Kreise, die ineinander liegen. Jesus Christ, machst du nicht so kompliziert. So. Und du fängst irgendwie in der Mitte an mit, genau, entschuldige, ist eigentlich dein Job. als ob du mit dem Zirkel immer größer werdende Kreise von einem Punkt in der Mitte ziehst. So. Und du fängst in der Mitte an. Und dann hast du sehr, sehr viel Ground zu covern, wie man in Niederoberbayern sagt. Also das heißt, du hast so Grundschule, Gymnasium, Grundstudium und so weiter. Und du musst dich natürlich erstmal an dem abarbeiten, was die Menschen vor dir schon erkannt haben, sozusagen. Du kannst nicht mit einer Innovation starten. Du kannst nicht sagen, ja, übrigens irgendwie das Universum, so die schwarze Materie, die bändet sich so ein bisschen und das ist irgendwie so in Krümmungen und Wellen und so. Also das ist ja jetzt keine Idee, auf die du einfach mal so beim Croissant-Knuspern kommst zum Frühstück, sondern da musst du dich ja ranarbeiten sozusagen. Und das heißt, du musst und das dadurch, dass diese Kreise auch immer größer werden, musst du dich natürlich spezialisieren und aber eben auch dieses ganze Wissen erstmal kumulieren und verarbeiten und dann gerade im akademischen Laufbahn ist das, finde ich, auch so. Du kannst dann natürlich irgendwann sehr, sehr viel Wissen dir angeeignet haben und das wiederum lehren. Das heißt aber noch nicht, dass du deswegen forschst oder einen Fortschritt in irgendeiner Form machst, sondern das heißt, nach Jahren, 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 wo du dich in dieses Fach vertiefst, wo du deine Mini-Nische findest, wo du dich total spezialisierst und genau die chemische Zusammensetzung von Bauchnabelflusen zum Beispiel untersucht hast über Jahre, dann kannst du irgendwann in diesem ganz äußersten Kreis so eine ganz kleine Delle oben reinmachen und den Kreis damit so ganz langsam nach außen drücken und erweitern. Und dann, wenn du dann rauszoomst, ist das sozusagen, wie so das Wissen der Menschheit und Innovation und Fortschritt so ganz langsam nach außen gedrückt wird. Aber um den eben zu erweitern, das sieht man ja an der eigenen Lernbiografie oder Wissens- und Verständnisbiografie, die man so in seinem Leben hat. So, natürlich kannst du schnell viel Fläche machen, wenn du nichts weißt. Da sind wir wieder bei unserer guten alten Dunning-Kruger-Kurve, dass du, wenn du anfängst, was zu lernen, denkst so, oh, das ist ja einfach, oh, ich mache riesende, rasende, schnelle Fortschritte und dann fällt die Kurve total ab, sogar ins Negative, du fühlst dich sogar schlechter als am Anfang, weil du irgendwann begreifst, fuck, ich weiß ja gar nichts, ich kann ja gar nichts.
Richtig,
und
ja.
Von dort aus dieser Talsohle langsam wieder raufarbeitest und dann irgendwann so eine Meisterschaft vielleicht erreichst. Aber ich fand dieses Bild total gut, dass du diese vielen, vielen Kreise hast und diese Jahre von Lernen, Studieren, Verstehen und dann irgendwann, wenn es richtig gut läuft, du den Fortschritt machst in so einer winzigen Delle, die ein bisschen diesen Kreis dessen, was wir schon wissen und können und auch machen, ein bisschen erweitern kannst. So, das fiel mir da gerade ein.
Und jetzt, um nochmal eine Lanze für den Fußball zu brechen, einfach nur um fair zu sein, nicht weil ich mich da jetzt irgendwie besonders, ich bin jetzt auch kein Fußballfan oder so.
Ja.
Aber der Klassiker ist ja so der Freistoß von Cristiano Ronaldo, der auch so nach außen als virtuos inszeniert wird. Dieses breitschrittige Hinstellen, diese bestimmte Art, dann auch anzulaufen, um den Freistoß zu schießen und so weiter. Der wurde ja lange Zeit einerseits irgendwie so ein bisschen belächelt als, Mann, ist das eine schlechte Inszenierung. Gleichsam wurde aber auch irgendwie gewertschätzt, weil man wusste, ja, aber das ist halt schon ein krasser Fußballspieler, auch wenn der Typ vielleicht irgendwie seltsam ist für viele. Dann, also wenn man sich das anguckt, die Inszenierung auch davon, muss man aber sagen, dass der Typ ja tatsächlich damit trifft. Also der inszeniert das nicht nur und naja, schießt halt irgendwie 9 von 10 daneben, sondern das sind dann echt richtig gute Freistöße im Endeffekt.
Ja.
Und das muss der 100- und 1000- und 1000-millionenfach geübt haben und deswegen ist die Inszenierung sozusagen auch in der Bewertung jetzt okay, würde ich sagen, weil, er muss ja nicht verstecken mit dem, was er da jahrelang an sich antrainiert hat. Und jetzt, ich meine, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, sage ich jetzt immer wieder dazu, aber der wird das ja ganz oft gemacht haben, immer und immer und immer wieder. Und das ist ja nicht nur die bloße Wiederholung, sondern da steckt ja was dahinter letztlich, ja? Oder da gibt es auch ein ganz schönes Beispiel aus dem Basketball mit Dirk Nowitzki und seinem Trainer, der dann eben ganz physikalisch an die Sache rangeht und welche Flugkurve muss man werfen, dass der Ball quasi unmöglich abzufangen ist und, ja? Also so fast schon wissenschaftliche Herangehensweise an die Sache. Und da muss ich sagen, ist es halt okay. Da ist es in Ordnung, wenn man das. Bei Dirk Nowitzki ist es cooler, weil er sich nicht inszeniert als Super Pro, sondern einfach sein Ding macht und eher so sich inszeniert oder so ist, wie er ist, nämlich ganz umgänglich. Ja. Und Ronaldo inszeniert sich natürlich als Superstar, der er halt auch ist dann am Ende. Ja. So, also das, da gibt es durchaus eine Verschiebung tatsächlich in dem, was vorher da war und was gemacht wurde, in dem Fall auch in der Inszenierung.
Ich finde das einen extrem spannenden Punkt, weil man natürlich, es gibt eine oberflächliche Lesbarkeit, die bei so performativen Sachen irgendwie zutage tritt. Wir wissen ja alle nicht, welche Gesichter Autoren schneiden beim Schreiben oder Maler über der Leinwand, welche Fratzen dabei gezogen werden sozusagen. Und dann gibt es natürlich solche darstellenden Künste, wo man das irgendwie sieht. Dann gibt es das Schauspiel, wäre da eine interessante Folie auch, wo das Performative ja die Kunst an sich ist, wobei das da auch wieder verwischt, das wäre jetzt wahrscheinlich super schwierig, das zu zeigen, aber das ist ja im Grunde genau dieses Beispiel, das gibt es ja auch in anderen Bereichen, es gibt zum Beispiel, wenn du anfängst, Gitarre zu üben, daran erinnere ich mich, dann gibt es immer diese Diskussion, wie du denn die Hand am Griffbrett der Gitarre zu halten hast und das sauber machst. Das habe ich
sogar noch im Unterricht gelernt, so tatsächlich. Dass man, hier nicht den Daumen über das Griffbrett legen und so, sondern schön unten, das war noch klassische Gitarre, ne?
Und, genau. Und dann siehst du Gitarristen, virtuose Gitarristen aus allen möglichen Genres, die da völlig drauf pfeifen. Das siehst du beim Klavierspielen auch sehr, sehr oft, dass die nicht nach Lehrbuch greifen oder so. Also es gibt da noch eine andere Form von Virtuosität oder eigener Technik oder so, die eben gar nicht nach so formellen Kriterium stattfindet. So. Aber mich hat das gerade noch, bevor wir dann eintauchen, vielleicht in konkrete Kunstwerke und Beispiele und vielleicht auch mal über alte Meister sprechen. Da habe ich nämlich auch noch drüber nachgedacht. Ich finde ganz interessant, weil das, was du mit Ronaldo gesagt hast, das ist gerade eine Art oberflächliche Lesbarkeit von Meisterschaft gibt. Und lass mich das kurz ausführen. Also zwei Aspekte. Das eine ist natürlich, dass du denken könntest, also wenn der Freistoß so funktioniert, indem ich ein extra knappes Höschen trage, breitbeinig da bin, nochmal mich bekreuzige oder wie auch immer dieses kleine Freistoßritual genau aussieht, du kannst natürlich diese Form kopieren.
Und stimmt.
Vielleicht kann man darüber einen kleinen Fortschritt machen, aber das ist natürlich nicht die eigentliche Meisterschaft und das ist eigentlich nicht der Weg dorthin. Aber da wir extrem durch visuelle Medien, glaube ich, gerade geprägt sind und auch viel durch die Darstellung von Ergebnissen oder von Status oder von einem gewissen Habitus, der im Grunde das ersetzt, weil dieser Habitus von, lass uns bei Ronaldo bleiben, sein Habitus bei einem Freistoß ist natürlich das Ergebnis seines Stils und seines Trainings und so. Und natürlich kannst du jetzt so tun und das sozusagen mimisch darstellen nochmal. Das heißt aber nicht, dass dein Freistoß trifft oder dass du überhaupt noch annähernd den Ball Richtung Tor bekommst. So. Aber ich spüre gerade in verschiedenen anderen, vor allen Dingen eben durch meinen Job, im Design, in Medien, in sozialen Netzwerken und so, dass es oft auch nur um diese Darstellung geht. Also du kannst ja natürlich den Erfolg und deine Meisterschaft oder Virtuosität auch schön inszenieren. Ich sehe das hatten wir letzte Folge kurz angesprochen mit so Instagram-Artists, die dann halt irgendwie in komplett weißen Hemden und so makellos manikürte Fingerchen und so ein Pinsel halten vor einer Leinwand oder so. Und das ist natürlich dieser eine Schuss von jemandem, der jahrelang malt und dann irgendwie auf einer Vernissage vielleicht mal so inszeniert wird. Das ist so, als ob du kein Wort geschrieben hast, aber schon mal dein Autorenfoto machst mit so einem schwarzen Rolli in schwarz-weiß auf so einem Barhocker, weißt du?
Ja, ja.
So, und das ist in Ordnung. Dieses Kopieren ist ja ein Teil von Anerkennung, von Nacheifern und so. Aber das birgt natürlich auch die Gefahr, dass die Lesbarkeit von dieser Meisterschaft verschwimmt, sozusagen. Ne?
Richtig, genau. Das ist ja auch das, was oft dann so ein bisschen als Hochstaplertum dann tatsächlich verstanden wird. Und das ist auch ein schmaler Grad. Ich meine, es gibt ja auch Graustufen da drin. Also es gibt ja Leute, die eben schon publiziert haben und auch so ein bisschen so in diesem Verlagsthema drin sind. Aber es sind natürlich keine großen Schriftstellerinnen und sich dann aber so inszenieren. Und dann ist man so hin und her gerissen, was man jetzt eigentlich macht. Will man jemandem das jetzt absprechen, sich so zu inszenieren? Ja, irgendwie schon, weil man sagt, das ist nicht echt, das ist nicht real. Da sind wir wieder bei der Ausgangssituation. Das ist irgendwie gestellt. Andererseits weiß man das nicht so genau. Also das ist auch ein schwieriger, schmaler Grad bei der Beurteilung. Das ist was ich noch gerne kurz hinzufügen würde. Wir haben jetzt Meisterschaft vor allem hauptsächlich aus dem Blickwinkel der Produzenten und Produzentinnen besprochen. Und du hast dann noch das Feld geöffnet, auch für die Rezeption und für die sich das dann abgucken. Und ich glaube, auch die Folie oder diesen Blickwinkel muss man dann mitnehmen, denn auch Meisterschaft ist etwas, das zugeschrieben wird. Und das kann manchmal, und deswegen bin ich da gerade drauf gekommen, auch sein, dass jemand die Inszenierung so lange reproduziert hat, dass sie dann zu einem eigenen Kunstwerk / einer eigenen Meisterschaft geworden ist und die eigentliche Kunst, die betrieben wird, nicht mehr im Zentrum steht oder danach erst im Zentrum steht. Beispielsweise, wenn ein Künstler sich eben, nehmen wir Helge Schneider, da trifft es bedingt zu. Helge Schneider ist natürlich ein handwerklich großartiger Künstler. Der kann als Multi-Instrumentalist, ich bin ja schon durch die Wechsel der Instrumente in kürzester Zeit schon beeindruckt, aber der kann das natürlich. Aber er ist, glaube ich, vornehmlich bekannt geworden über die Art, sich zu inszenieren einfach. Das hat er natürlich nicht über Instagram und TikTok gemacht, sondern eben, gab es halt früher alles nicht, ging dann über Fernsehauftritte und der hat irgendwie bei Schlingensief im Keller Schlingensief hat den da gehostet quasi und so. Und dann hat er aber Songs gemacht, die bekannt geworden sind. Ich glaube, Katzeklo zum Beispiel war so ein großer Charterfolg und so.
Ja, klar.
Wo man sich auch fragt, warum eigentlich? Also, weil er halt die Inszenierung irgendwie gezogen hat. Und
jetzt, das ist eine spannende These, das ist eine richtig geile Bruchstelle hier, weil ich würde behaupten, dass, obwohl das, und das ist, Helge Schneider ist ein ganz tolles Beispiel, ich habe auch noch ein anderes. Das bringe ich aber gleich. Ich finde, Helge Schneider ist natürlich fantastisch, weil der seine Meisterschaft und Virtuosität ja absichtlich verschleiert durch Albernheit. Also dieses
richtig, stimmt, ja. Und er ist nicht kopierbar, das muss man auch sagen.
Absolut, absolut. Weil, genau, weil du natürlich versuchen könntest, mit dieser Stimme zu sprechen und diese Art von gestammeltem, genialischen, grenzdebilen Humor zu reproduzieren. Mhm. Aber spätestens dann scheitert es, wenn du eine unfickbare Jazz-Improvisation hinlegen müsstest. Ja. Dann geht es eben nicht mehr. Und nur dadurch, und das ist, glaube ich, auch das, was man rausspürt, oder das würde ich jetzt mal behaupten als Arbeitsthese so, man spürt, dass Helge Schneider eine Rüstung aus Albernheit anhat und dahinter wirklich fantastisches Talent und Kunst irgendwie steckt. Und natürlich kannst du das jetzt, ohne jetzt andere Comedians zu benennen, aber da gibt's ja genug, die sich praktisch nur diese Rüstung anlegen und dahinter ein Würstchen sitzt, sozusagen. Richtig, ja. Und das hat eine andere Aura, eine andere Fallhöhe. Ja, absolut.
Genau.
Und weißt du, an wen ich gerade denken musste? Ich weiß nicht, ob die Fugis den kennen, aber das ist der bekannteste Kunstfälscher, zumindest in Deutschland, Wolfgang Beltraki. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das war der größte Kunstfälscher-Skandal nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde auch verurteilt dafür und so. Und das ist für mich in dem Sinne eine tragische Figur, weil der ein unfassbares Talent hat und ein ganz großer Virtuose ist, aber natürlich diese Virtuosität korrumpiert hat und deswegen nie eine Meisterschaft erreicht hat, weil er sich
so
eben...
Die Schwarzmagier-Thematik eigentlich, ne? So im Kunstkontext.
Ja, sozusagen die beste Coverband der Welt, so gefühlt, ne? Aber halt kein eigenes Material kreiert. Ich glaube, der ist mittlerweile auch Maler und hat auch eigenes Zeug, aber er wird natürlich in die Annalen eingehen als der Kunstfälscher und nicht als Künstler oder Maler. Und das ist natürlich tragisch, das ist bestimmt mit einer Individualbiografie, die das dann irgendwie nachvollziehbar macht, verbunden. Aber das ist fand ich nochmal eine gute Erweiterung oder Ergänzung zu diesem Thema. Ey, was ist denn dieses Mimentum, die Hülle, die Rüstung sozusagen, und was ist denn dahinter sozusagen? Und er ist sozusagen der Anti-Helge Schneider. Er hat ein Riesentalent, muss aber komplett im Verborgenen sein, der Anti-Ronaldo sozusagen. Yeah, weil das natürlich für illegale, korrupte Zwecke so genutzt hat, so irgendwie. Ja.
Mir fällt auch noch was ein, was ich gerne kurz mit dir diskutieren würde, wenn du ihn kennst, und ich weiß bis heute nicht, wie man ihn ausspricht. Junghurn, Young Hörn, Young Hurn, keine Ahnung. Also so ein, und ich glaube,
ich weiß auch nicht, wie man ihn ausspricht, aber ich kenne ihn.
Du kennst ihn, ne? Da ist doch auch so, dass die Persona, das stimmt eigentlich nicht. Das ist eine falsche These. Ich wollte gerade sagen, dass die Persona eigentlich vordergründig dazu geführt hat, dass man die Musik, die er macht, und auch da wieder Gesamtkunstwerk, also Musikvideo, aber auch die Inszenierung des eigenen Körpers und so weiter, ja, also dass das irgendwie dazu geführt hat, dass man, ja, das ist jetzt wieder ein Problem, weil beim Gesamtkunstwerk rezipiert man auch das Gesamtkunstwerk und nicht einfach dann den einen Teil, die Musik.
Ja, aber das war interessant.
Also, okay, vielleicht setze ich nochmal an. Meine These war eigentlich, der Typ hat sich inszeniert so als crazy, druffi, schräger, neuer Typ so, Maßstäbe verschoben im Sinne von, ich bin eine andere Form von Rockstar. Und darüber haben die Leute erst die Musik cool gefunden. Und es stimmt aber, glaube ich, gar nicht, weil das die Gesamtkunstwerkthese, glaube ich, eigentlich stärker ist. Der Typ ist ja eins mit seiner Musik in dem Fall. Die Musik repräsentiert ja auch in den Videos, die Art und Weise, wie er halt so schräg, verlottert, crazy, druff, druggy, cloud-rappy ist einfach.
Ja.
Und deswegen findet man das toll. Ich suche gerade nach einem Beispiel für meine These, und es gibt welche, ich komme allerdings jetzt nicht drauf, weil wir haben natürlich wieder nur die ersten drei Google-Suchergebnisse bemüht, wo eine Persona vornehmlich wegen ihrer Inszenierung, also nur dem Nachahmen des Freistoßes bekannt geworden ist, aber eigentlich gar keinen Freistoß so gut schießen kann. Hast du? Hau mal raus, das wäre super.
Ach so, ohne diesen abwertenden Halbsatz zum Beispiel.
Genau.
Wie heißt der denn? Max Gier, Giermann? Gier... Dieser Comedian, der andere so gut imitieren kann.
Das ist so ein Impersonation-Thema dann quasi.
Genau, richtig. Der heißt Max Giermann, das ist richtig. Der ist ein extrem talentierter Komiker, aber vor allen Dingen Impersonator, also Imitator, sagt man auf Deutsch, ein Parodist sozusagen. Und der ist sozusagen, und das ist eine schöne, spannende, feine Linie, weil er natürlich diese Parodien, du musst natürlich möglichst nah rankommen an das Original. Und es wird dann eben meisterlich, wenn er zum Beispiel in der Stimme und dem Aussehen und dem Habitus von jemand anderem plötzlich etwas tut, was diese Person nie tun würde. Also ich erinnere auch Kalkofes Mattscheibe, Premiere Oliver Kalkofe, auch Parodist und Imitator, der hatte, das werden jetzt die jungen Fugis gar nicht mehr kennen, der hatte früher so eine Show, wo er Trash-TV
bewertet hat,
eingeordnet oder? Und bewertet hat, ja, genau. Und
dann sah man immer einen. Kenne ich noch, ja.
Ja, du, aber du bist genau so ein
alter Sack
halt, mittelalter Typ wie ich. Naja, auf jeden Fall, der hatte dann immer so Trash-TV-Ausschnitte, so Nachmittagstalkshows und so, die hielten dann irgendwann an, der Ausschnitt, und er lief ins Bild und war so angezogen wie einer der Protagonisten in diesem Ausschnitt. Und er hat dann das in deren so Duktus, ja, und so weitergesprochen und diese Handlung auf einer Metaebene kommentiert. Da hat es irgendwie so, ist dann diese vierte Wand durchbrochen und ist mit dem Publikum, aber in der Rolle des Darstellenden oder der Darstellenden, hat das so Art Absurdum geführt und so ein bisschen. Also eine ganz komische, interessante Stilblüte auch. Und da auch immer, ich glaube, da ist es dann halt meisterlich oder besonders interessant, wenn diese Imitation sehr, sehr genau getroffen ist, aber dann etwas anderes passiert, was aus der ursprünglichen Rolle fällt. Das ist, glaube ich, auch die Faszination von Cross-Genre-Covern. Also wenn du eine Rock'n'Roll-Version hast von einer Klassik, von einem Klassikstück oder ein Jazzcover von einem Rolling Stones Song oder wie auch immer. Ne? Also wenn sich Musiker gegenseitig Stücke covern, aber ein Genre übertragen, ja, in ein anderes, ja, Genre wechseln, und das, dann hört man die Sachen plötzlich neu und achtet auf andere Sachen, und der Habitus, die Emotion kann sich sogar verändern oder verstärken oder in dein favorisiertes Genre übertragen werden. Du kannst plötzlich ein Musikstück wertschätzen oder so. Das ist ja ein ähnlicher Move dabei, ja. Okay, ey, mein Schön. Lieber, wir müssen mal, bevor wir ganz zeitgemäß werden oder von Young Huren abdriften zu anderen Sachen, lass uns mal noch, ja, ganz kurz über den eben schon erwähnten Begriff alte Meister oder alter Meister,
ja,
sprechen.
Ja, sehr gerne.
Weil da sind wir wieder bei deiner 90er-Jahre-These. Die Frage ist, ob der junge Da Vinci schon wusste, dass er ein alter Meister ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Na, also erstmal für alle Fugis, die das nicht kennen, das glaube ich zwar nicht, aber vielleicht ein bisschen zur Einordnung. Alte Meister ist ein Begriff für bedeutende europäische Künstler, die so zwischen 1300 und 1800, also zwischen Frührenaissance und Romantik, gewerkelt haben.
ihren Job gemacht haben, ja.
Ihren Job gemacht haben, genau. Und da geht es nämlich, da ist der Zusammenhang ganz stark zu diesen europäischen Kunstakademien, die in dieser Zeit entstanden sind und diese Institutionen dann halt bestimmt haben, was sozusagen in Anführungsstrichen gute historische Kunst ist und in diesen Rang gehoben wurde sozusagen. Also das hängt an dieser Idee der alten Meister, dass es so eine Art Anerkennung aus eben dieser Branche gibt, von diesem Fach. So, das hatten wir diese Staffel schon ein paar Mal mit tollen Köchen, die tolle Ergebnisse machen, was super lecker schmeckt, wie auch immer. Aber kriegen die deswegen einen Stern? Wahrscheinlich nicht, sondern es gibt dann eine Institution, die Kriterien vorgibt und dann sozusagen, ja, dich in diesen Rang erheben kann. Und also für alte Meister heißt das einfach, dass diese künstlerischen Meisterpersonen sind, die eben vollständig in ihrer Zunft oder in dem Zunftsystem ausgebildet waren. Und
buchstäblich,
dann genau, und dann in eine selbstständige Arbeit übergegangen sind und meistens auch Meisterschüler hatten. Ja, und die zeichnen sich dann halt aus durch Innovation in Technik und Stil oder eben, ja, irgendwie mit alten Genre-Klischees aufzuräumen, also andere Perspektiven, Proportionen, Lebensechtheit, Landschaften und so weiter zu hinterfragen, weiterzuentwickeln und so. Und ich bin total ambivalent mit solchen Begriffen. Also natürlich hat das eine große, ist es eine Adelung und eine Anerkennung, was zu der Zeit ja auch extrem wichtig war, dass du irgendwie nicht so ein höfischer Pinseler warst, sondern dass das sozusagen der Kunst auch nochmal diese Rolle und dieses Gewicht gab. Gleichzeitig, wie so oft, fallen mir spontan keine alten Meisterinnen ein. Ja, also das ist natürlich auch immer die Gefahr oder das Spannende bei dieser Institutionalisierung und dieser Bewertung von außen. Keine Ahnung, wie viele hunderte, tausende alte Meisterinnen wir verpasst haben, weil du halt als Frau damals nicht in diesen Betrieb kommen konntest. Das geht bis hin zur Polka-Dot-Königin und dieser Künstlerin, über die wir neulich hier schon sprachen, die als Kind immer malen wollte, aber traditionelle Familie eben sagte, nee, gib mal deine Leinwand und deine Farben wieder her, du wirst jetzt mal schön heiraten und dann Hausfrau und Mutter sein, so. Und wie geil, also dass die sich davon emanzipieren konnte und heute diese Wahnsinnskunst macht, ne?
Ja, und das ist eigentlich spannend, weil, also, was mir da direkt eingefallen ist, ist Maria Sibylla Merian, die ja so ganz oft auch in dem Kontext diskutiert wird als, ja, starke Frau, sag ich jetzt mal, die eben Künstlerin und auch Forscherin war. Tatsächlich. Und da sieht man ja auch, das ist etwas, was wir mitbedenken müssen, dass eben Kunst und Handwerk eben eines ist und die Kunst, die Ateliers da halt Werkstätten sind, tatsächlich.
Ja.
Das hat sich ja heute geändert. Also heute ist natürlich auch Handwerk ein Teil davon, gar keine Frage, muss es aber nicht zwangsläufig sein. Der Handwerksbegriff ist da sehr weit, sage ich einfach mal. Und vieles davon, was passiert in der Kunst, ist, wie es eben in der Postmoderne auch, wie es die Postmoderne auch möglich macht, etwas, was im Kopf stattfindet und intertextuell stattfindet, mit Verweisen auf andere Kunstwerke und auf andere Narrative und so weiter. Das gibt es sicherlich auch schon in der Zeit, die du beschrieben hast, also vom späten Mittelalter der Renaissance bis hin zur, ja, bis zum 18. Jahrhundert und auch in romantischen Kunstwerken und so weiter. Ich glaube, dass man diesen Handwerksaspekt mitdenken muss. Und ich finde, du hast was sehr Interessantes gefragt, nämlich ob Leonardo da Vinci schon wusste, dass er dann mal ein großer Künstler wird. Und da würde ich noch gerne hinzufügen, noch zusätzlich, würde total interessieren, wie eigentlich die Wahrnehmung von Kunst, von Künstlersein ist. Denn ich hätte so die Vermutung, dass sie sich erstmal als Handwerker verstehen, die über ihre Meisterschaft eigentlich Kunst machen können. Und da sind wir auch wieder bei dem, was wir letztes Mal hatten. Sicherlich hat auch Mütterchen schon gestrickt im 14. Jahrhundert. Das war aber sicher im 14. Jahrhundert keine Kunst. Also wurde nicht als Kunst rezipiert, auch wenn es unglaublich künstlerisch hat sein können. Ja, das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Aber das ist jetzt ist das ja anders. Jetzt kann auch Mütterchen stricken und es ist halt plötzlich Kunst. Tatsächlich, weil man die Medien hat, weil man die Öffentlichkeit suchen kann und so weiter. Natürlich auch nicht so monokausal, wie ich das jetzt gerade beschreibe. Aber mich würde interessieren, also deine Frage vor allem und aber auch, was ist denn Künstler sein in der Zeit? Ist das erstmal Handwerker sein, ein besonders virtuoser Handwerker? Oder was ist das genau? Und irgendwie, wenn man dieser Idee des Universalgelehrten, die man ja Leonardo auch zuschreibt und die auch in dieser Zeit natürlich ein gewisser Standard ist in intellektuellen Kreisen, muss man sagen. Ja. Also wenn man jetzt in die Renaissance geht und da eben dieses klassische Ad Fontes-Thema und das humanistische Weltbild, lalalala, dann geht es ja darum, universal gebildet und gelehrt zu sein. Und natürlich passt da Leonardo ganz gut, weil er natürlich auch andere technische Innovationen entwickelt hat, genau. Und aber eben auch Künstler war und Mona Lisa zum Beispiel gemalt hat, die Mona Lisa, die jetzt irgendwie jeder kennt. Also da ist die Frage so, was ist denn, ist man dann ein Künstler, ist man ein Universalgelehrter, ist das irgendwie eins und wie ist die Wahrnehmung davon? Sicher kommen wir da nicht richtig ran, jetzt müsste man jetzt mal die Quellen gucken, wie so die Rezeption davon ist.
Also ich kann an der Stelle, glaube ich, bevor ich meinen Senf dazu gebe, auf unsere Folge mit Sebastian Speth nochmal verweisen, der ja Künstler von der Kunstakademie ist, Journalist ist heute, wo wir über die Kunst des Werdens gesprochen haben. Und er hat ziemlich viel aus der Ich-Perspektive eines Kunststudierenden und jemanden, der dort seinen Weg gefunden hat, erzählt. War eine richtig tolle Folge. Da haben wir diese Frage so ein bisschen erörtert. Das ist ja fast, da steckt viel Wrap-up fast schon drin. Also wie man das dann jetzt wirklich definiert. Ich will so viel mal vorweggeben und dann lass uns in die beiden Beispiele reingehen. Du erzählst mir seit 3 Folgen von der Mona Lisa. Jetzt ist die letzte Möglichkeit, zum Staffelfinale wirklich über sie zu sprechen. Das machen wir jetzt gleich. Ja. Und ich habe auch noch ein Kunstwerk mitgebracht für Meisterschaft. Aber vorneweg, was ich als 2 Cents, um das, oder 5 Cents oder 7 Cents, wie wir jetzt ja sagen, ich glaube, wie man sich selbst da einordnet oder wie das von außen eingeordnet ist. Es gibt vielleicht als Beobachtung in dieser Meisterschaft, in dieser Hingabe, in diesen Details. Ich finde, Und das finde ich so extrem spannend. Und das merkt man, finde ich auch, weil es gibt zum Beispiel Talkformate, Podcasts, andere Gelegenheiten, wo sich kunstschaffende Künstler, Meister ihres aus verschiedenen Disziplinen treffen und die wahnsinnig gut sich austauschen können. Und das sogar resoniert mit Menschen, die gar nicht in diesem Betrieb mit drin sind. Denn ich denke, und das gilt vermutlich auch, obwohl ich da jetzt nicht kompetent was drüber sagen kann, für andere handwerkliche Dinge auch. Ich glaube, in den Details und in der Routine und in dem Meistern und dem Überkommen von solchen Hürden und Problemen steckt in diesen Details etwas ganz Generalistisches. Und wir können das gleich an Mona Lisa und meinem Beispiel noch besprechen. Ich glaube, je genauer du hinschaust und umso spezifischer und detailreicher es wird, umso allgemeingültiger wird es plötzlich wieder, weil du aus kleinen Hürden, die du überkommst und Entwicklungen, die du machst und Schritten deine Lehren ziehen kannst und die plötzlich, also so ganz trivial, wirklich aufs ganze Leben zu übertragen sind. Also wenn du jetzt richtig blöd wärst, würdest du auf die Toilette mit Edding schreiben, so Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi. So, weißt du, das ist richtig, das ist natürlich die dunkle Seite, die Schmutzfuge dieser Bruchstelle, aber das ist ein Beispiel dafür, also dass du sagst, so hey, ich kann natürlich aus meinem Handwerk, aus dem, worin ich mich wirklich versenke und wenn man das Glück hat, was zu finden, wo man ja wirklich seine Kreativität, sein Herzblut, sein Hirn, sein Talent, seine Zeit reinstecken kann und will, natürlich passiert dann da was. Also wenn du dich wirklich einer Sache hingibst, natürlich passiert dann was und natürlich ziehst du da was draus, wenn man das Glück hat, so weit zu kommen damit. Und ja, also das ist mein Gedanke dazu. Aber was hältst du davon, wenn wir jetzt endlich zur guten alten Mona mal abbiegen und
das ist eine sehr gute Idee,
ihr ein bisschen widmen? Jetzt, du musst mir nochmal, und für alle Fugis, die es vielleicht vorher nicht gehört haben, du musst mir mal noch erklären, wann und wie und warum du so fasziniert bist mit diesem Bild. Woher kommt das? Warum ist das in deine Schädelinnenwand gerade graviert worden?
Ja. Also, ich kenne das Bild irgendwann aus meiner Kindheit. Ist mir das irgendwann mal begegnet in irgendeinem Kontext. Und ich glaube, meine erste Begegnung damit war ein Fernsehformat, in dem unter anderem der vitruvianische Mensch im Anfangsintro, im Jingle quasi durchlief und auch die Mona Lisa. Ich bin mir aber nicht sicher, welche Sendung das war. Das ist keine, die ich bewusst geguckt habe, sondern etwas, was im Fernsehen lief und ich habe das dann gesehen. Und ich meine, dass ich die Mona Lisa da auch schon kannte als Bild, also dass ich sie erkennen konnte als ein bekanntes Bild, das ich schon mal gesehen hatte. So, ich wusste natürlich nicht, dass es die Mona Lisa ist und Da Vinci und so weiter. Gut, und ich glaube, meine Faszination auch jetzt und der Wunsch, darüber sprechen zu wollen, rührt daher, dass ich ein postmodernes Problem identifizieren kann für mich in der Betrachtungsweise dieses Bildes. Und das ist eben einerseits, dass man dieses Bild nicht angucken kann, ohne einen sehr überladenen Kontext mitzudenken. Und wenn, also ich habe das Bild gerade vor mir in der Version, wie es auch im Louvre hängt, und da fängt es schon an eigentlich. Es gibt ja so viel Forschung zur Mona Lisa in allen Bereichen und ein Teil der Forschung beschäftigt sich auch mit der, nicht Urheberschaft, sondern mit dem Original, was denn das Original sei und wo das denn herkommt. Das ist schon das erste Problem, denn die Postmoderne hat ja diese Frage nach dem Original zwar schon, widmet sich der aber nur insofern, als dass eine Reproduktion dieses Originals in intertextueller oder intratextueller Art und Weise genauso wichtig ist und nicht sozusagen als bloße Kopie betrachtet wird, sondern also im Sinne von, es gibt ein Original und das ist das erhabene große Werk und dann gibt es ganz viele Kopien, die wir eigentlich gar nicht unbedingt angucken dürfen, weil wir wollen zu dem Ursprünglichen zurück. Das wäre sowas Reaktionäres, sondern es gibt eben eine Vielzahl von Reproduktionen im Sinne von aus verschiedenen Teilen kulturell zusammengesetzt, neu entwickelt, neu entworfen, durchpanscht, durchmischt, eklektizistisch und so weiter. Und das ist genauso wichtig. Also Klammer auf, Zwerge auf Schultern von Riesen, Klammer zu, wie eben das Original. Was auch immer das ist. Die Frage ist, gibt es denn dann überhaupt noch ein Original in der Postmoderne? Das ist eines der Probleme und damit einhergehend auch meine Faszination dafür, dass man dieses Bild eben nicht mehr ursprünglich angucken kann, was auch immer das bedeutet. Oder nicht ursprünglich, nehmen wir einen anderen Begriff, nehmen wir mal befreit von dieser Überladung an Kontext. Kontext denkt man immer mit, notwendigerweise, aber dieses Überfrachtete. Und gleichzeitig hat es die Mona Lisa, und ich glaube, dass leider Dan Brown dafür verantwortlich ist, geschafft, sozusagen einen mystifizierenden Aspekt dazu zu gewinnen auf einer popkulturellen Ebene, nämlich eben die ganzen Mythen und die ganzen, wie sagt man denn, Legenden eigentlich sogar, ja, so fast schon so eine, wie so eine Urban Legend, was da alles dahinter stecken kann, aber eben für den christlich-theologisch-sakralen Bereich. Und all das sind die Kontexte, also auch Dan Brown ist ein Kontext, einfach weil er ein bekannter Schriftsteller ist, und dann gab es ja diesen Film noch, Da Vinci Code und so weiter, der dann eben auch den Louvre und die Mona Lisa nochmal ins Zentrum gerückt hat und sozusagen diese ikonografischen Aspekte noch stärker betont. Also, dass man da irgendwie guckt, ja, was bedeutet das und so weiter, wenn die Hand die und die Richtung zeigt und der Faltenwurf so und so ist und hinten der Hintergrund auf der einen Seite höher und auf der anderen Seite niedriger. Also man arbeitet sich an so Interpretationsfolien für bestimmte Symbole und Kompositionsprinzipien ab, um eben etwas zu entmystifizieren, um es dadurch überhaupt erst mystisch zu machen. Also zu sagen, da Exakt. Steckt jetzt eine geheime Botschaft drin, die wir immer nicht gesehen haben. Und jetzt aber, wenn man das Bild in einen bestimmten Winkel dreht und die Sonne in einem bestimmten Licht steht, da hat Da Vinci eben sich das und das und das überlegt. Und Mona Lisa ist eigentlich ein Alien oder ein Mann oder was weiß ich, die Fruchtbarkeitsgöttin. Ja, also all diese Kontexte, die dann da noch verstärkt mit hineingeladen werden und dann noch im Louvre und dann noch diese Anschläge auf dieses Bild, also da ist so viel Kontext, da ist so viel Butter auf dem Brot quasi. Das finde ich spannend, warum das gerade da der Fall ist. Und dazu noch abschließend, ich hatte es ja schon mal erwähnt, für mich ist das so ein bisschen wie mit dem Faust. Gibt es denn noch eine Sichtweise auf die Mona Lisa? Stellvertretend, gibt es noch eine Sichtweise auf den Faust, wenn schon so viel geguckt wurde, wenn schon aus so vielen Perspektiven draufgeschaut wurde, gibt es denn einen neuen Blick auf dieses Bild? Kann es einen neuen Blick auf dieses Bild jetzt schon geben?
Ja, oder erstmal einen individuellen. Was ist denn dein Blick auf zum Beispiel dieses Bild? Der ist ja verstellt von diesen unzähligen Folien. Bewusst oder unbewusst. Aber genau wie du sagst, Dan Brown, jeder hat mal gehört irgendwie, diesen alten Meister, und das wurde irgendwie, dann war Christentum, war irgendwie christliche Religion, Symboliken und so weiter, steckte da irgendwie alles mit drin. Und ja, genau das schafft man es. Also welchen Weg schafft man dadurch? Man kann sich dem ganz naiv, ganz offen stellen, das geht bei solchen Bildern eben manchmal nicht mehr. Oder muss man das alles durchdringen und diese Folien nach und nach sich anschauen, lesen, verwerfen, im Hinterkopf behalten und so weiter. Und dann, ja, und aber du bist natürlich auf einer interpretatorischen, symbolischen Bedeutungsebene, die nochmal mit dazukommt. Und das finde ich schön, weil die gehört genauso dazu. Und die, das finde ich, macht das Kunstwerk genauso aus wie ein mögliches Handwerk oder vielleicht sogar die Entstehungsgeschichte selbst. Also ich glaube, es gibt in den seltensten Fällen die Werke, wo sich jemand gar nichts dabei gedacht hat. Besonders bei so einem Bild, da kommen wir gleich drauf, wenn man sich ein bisschen mit der Entstehung und der Handwerklichkeit dieser Bilder auseinandersetzt. Aber diese Lesart gehört ja absolut, ist ja genauso angeheftet an Kunstwerke wie das Werk selbst. Und es gehört genauso dazu. Ja.
Exakt, ja. Ich glaube, eine Möglichkeit, das neu zu sehen, vorsichtig gesagt, ist, wenn man Leute beobachtet, die Mona Lisa beobachten.
Ja, ja.
Also darüber kann man die Mona Lisa in dem Sinne neu sehen, dass man sie neu versteht, aber immer nur über die es angucken. Denn da werden diese Kontexte abgerufen, die wir gerade besprochen haben. Und man kann sich natürlich fragen, warum das dann so ist im Speziellen.
Ja.
Unabhängig davon total. Kann man natürlich sich dieses Bild einfach anschauen. Wie gesagt, ich hatte lange überlegt, ob ich mir dieses Bild einfach, weil es mir gefällt, einfach auch jetzt mal so ganz naiv, ich mag dieses Bild, ob ich mir das hier in mein Zimmer hänge. Ich habe hier nicht zum Beispiel einen Van Gogh unter anderem, also natürlich kein Original, das versteht sich ja von selbst. auch wenn das jetzt so geklungen haben.
Was ist es? Welches Bild von ihm?
Es ist eine relativ unspektakuläre, unbekannte Darstellung eines Opernhauses von innen. Das kennt eigentlich niemand. Mir gefiel das einfach, deswegen habe ich es aufgehängt.
Das ist cool. Das ist ein ganz unverstellter, schöner Zugang. Da könnte jetzt mal Naivität unterstellen. Glaube ich aber gar nicht, dass das haltbar wäre als Vorwurf also sozusagen.
Niemand würde dieses Bild als Van Gogh-Bild-Gemälde verstehen. Also außer natürlich Leute, die super versiert sind und so, aber die sind halt nicht bei mir zu Gast. Es ist grundsätzlich sehr unauffällig. Es gab ein, zwei Leute, die mal gesagt haben, ihnen gefällt das, weil die Lichtstimmung und die Farben so toll sind. Aber ja, also ja. Genau. Und ich habe sogar einen Spitzweg auch. Das ist eigentlich.
Ach was.
Ja, aber auch mit dem gleichen, in dem gleichen Zusammenhang. Unauffällig hätte man so, kann man schon eher lesen, aber ja. Also gut, aber also spannend. Zurück zur Sache. Mir gefällt dieses Bild einfach und natürlich meine ich, dass gerade der Blick und die Kompositionsmerkmale exakt dieses Bildes es hervorheben, auch unter einer Reihe anderer Bilder aus dieser Zeit und von anderen Künstlern. Aber ja, immer mit der Frage, ist das schon nicht eine Folie, die in mir drinsteckt schon, die kulturell mit mir gewachsen ist? Ja, und das ist eine interessante Frage, wenn man das auch analog auf andere Bereiche übertragen kann. Und das ist ja auch ein Erkenntnisgewinn, festzustellen, dass ich immer nur ein Produkt bin meiner kulturellen und sozialen Umstände. Ja. Notwendigerweise.
Und wir können ja so ein bisschen reingehen. Deterministischerweise, richtig. Wir können ja jetzt kurz reingehen, so von der, also ich bin jetzt kein Kunsthistoriker und auch nicht versiert in diesen Lasurtechniken und so, aber so ein bisschen an der Oberfläche, am Krakelé dieses Bildes mal zu kratzen für alle Fugis, die vielleicht auch nicht in dieser Handwerklichkeit drin sind, was das Bild natürlich neben dieser kulturellen und kunsthistorischen Aufladung so besonders macht, ist dann halt auch tatsächlich das Sujet und die Techniken dahinter und das, was wir eben vorher besprachen über diese Virtuosität und das Handwerk. Also das für mich am spannendsten bei vor allen Dingen Da Vinci-Gemälden ist diese unfassliche Geduld und diese handwerkliche Meisterleistung. Also dieses fertige Bild ist, und dazu muss man sagen, ich bin extrem ungeduldig. Also für alle Fugis, die das nicht wissen, ich habe nicht so viel Geduld. Das ist eine sehr knappe Ressource in meiner Existenz. Und ihr müsst euch vorstellen, dieses fertige Bild, da sind unzählige Schichten Farbe drauf. Das ist eine bestimmte Lasurtechnik. Die ist bei Da Vinci, das ist einmal dieses Chiaroscuro, also dieses Hell-Dunkel-Kontrast, wie das sich eben nennt, und etwas, das sich Sfumato nennt, also rauchig übersetzt. Und das ist eine Art von Mischtechnik, wo du Farbe und Pigment sehr, sehr stark verdünnst, mit irgendwelchen Malmitteln eben. Und dann bekommst du so eine Lasur, also das heißt, du siehst die Schichten drunter noch durch und hast praktisch eine glänzende Schicht, die du drüber malst, die nur eine leichte Farbintensität hat. Mhm. Und da sind unzählige Schichten drauf, um dieses perfekte, du siehst gar keinen Pinselstrich auf der Haut. Das sieht einfach aus wie ein perfekt gerenderter Hell-Dunkel-Kontrast und diese Hauttextur und vor allen Dingen um die Augen, diese Schattierungen drumherum und so. Und da sind wirklich zig, ich weiß es nicht, aber bestimmt Dutzende, wenn nicht hunderte Schichten immer wieder dünne Lasurfarbe aufgetragen und jede dieser Schichten braucht Wochen, je nach Farbe, wenn du manche Ölfarben hast, die du dick aufträgst, Monate zu trocknen, und nichtsdestotrotz ist dieser Farbauftrag wenige Millimeter dünn auf dem fertigen Bild. Also das ist auch technisch so eine unfassliche Meisterschaft und Geduld und eine so progressive Technik und so eine große Vision dahinter, um zu wissen, ich starte jetzt dieses Bild, ich habe die Geduld, die Chuzpe zu wissen, ich male da jetzt 10 Jahre an diesem Bild. Irre, und oder? Alleine über so ein Wissen wird schon relativ klar, dass dieses Bild auch nicht ein spontaner Erguss sein kann, sondern sich das vorzunehmen, also wer von uns beiden, von den Fugis, startet denn ein Projekt, von dem er oder sie weiß, dass es jetzt mal, keine Ahnung, 5, 10 Jahre in Anspruch nimmt, das zu vollenden. Das ist
quasi unmöglich.
Einfach so. Genau. Es ist in der heutigen Rhythmus und Lebenswelt sowieso fast undenkbar. Und noch dazu ist es ganz unvorstellbar, dass sowas dann dem Zufall überlassen wird. Und das sieht man dann so ein bisschen im Kontext, in der Einordnung. Also spannend finde ich, wenn man das jetzt historisch lesen will, dass die Porträts früher natürlich immer irgendwie eine Herrschaftsdarstellung waren oder bestimmten Stand repräsentieren mussten. Und sie total, also wann hast du ein Porträt malen lassen? Zur Hochzeit, zur Krönung, zu bestimmten Anlässen. Bei ihr super chillaxte Klamotten, Netflix und Chill Outfit sozusagen, kein Schmuck. Sie sitzt irgendwie extrem entspannt da, hat die Hände so überschlagen. Über das Lächeln können wir gleich noch sprechen, das ist ja auch was Besonderes. Und also das ist, finde ich, schon mal interessant. Die Komposition ist so ein klassisches Dreieck. Also ne, sie ist sozusagen eine dreieckige Form. Das ist so ein ganz klassischer klassischer Bildaufbautrick, der übrigens heute noch, ich weiß nicht, ob wir das mal erzählt hatten, immer noch Einsatz findet, vor allen Dingen bei Walt Disney Charakteren. Dass der liebe, nette, treudofe, vor allen Dingen die Gesichtsformen immer mit den gleichen Formen anfangen. Also entweder eine Bohne oder ein Oval ist. Der Held ist immer aus einem Viereck konstruiert, also mit so massiven Wangenknochen, so ein Quadratschädel. Und die Schurken, die Fieslinge, sehr, sehr oft in einer umgekehrten Dreiecksform, wo die Spitze nach unten zeigt, also fast so teuflisch aufgebaut sind. Also diese Techniken, und das meine ich, irgendwann kommst du an so universale Gestaltungsgesetze und an Symboliken ran, die bis heute, die bis in Pixar-Filme eigentlich noch funktionieren, was Bildkomposition oder andere Kompositionsregeln irgendwie angeht, weißt du? Und das meine ich. Je weiter du ins Detail gehst, umso allgemeingültiger wird es. Und dann, naja, und dann kann man über so ein paar Sachen noch sprechen, das würde jetzt alles zu weit führen, aber ich finde ehrlicherweise den Hintergrund unfassbar spannend. Das ist ein richtig weirder Hintergrund. Das ist irgendwie so eine komische Eisberge und irgendwie eine ganz finstere, seltsame Landschaft hinter dieser Frau, wenn man sich da wirklich mal reinversetzt.
Ich finde, das hat was Biblisches.
Ja, du hast nur so einen kleinen Weg links von ihr und so eine kleine Brücke rechts von ihr, was dann auch in ihrer Kleidung und den Haaren und so wieder aufgegriffen wird. Das ist natürlich dann seine Philosophie mit Mensch und Natur und wie finden wir uns als Menschen in der Natur wieder und so weiter. Und naja, und zum Beispiel der Horizont trifft sich nicht. Das ist auch total spannend. Die Horizontlinie bricht hinter ihr sozusagen ab. Und das ist aber auch einfach, kann man jetzt verschieden reinlesen. Vielleicht steckt irgendeine verborgene Botschaft oder andere kulturelle Lesart dahinter. Aber für das Bild selbst gibt es so eine Dynamik, als ob sie sich eindreht oder in Bewegung ist. Also ist auch eher ein kompositorischer Hinweis, würde ich jetzt mal sagen. Und naja, ich packe ein Video in die Shownotes, wo das besprochen wird, und dann geht es noch um ihr Lächeln. Und das ist richtig krass, weil in der Zeit, als er das gemalt hat, hat er sich mit diesen Anatomiestudien beschäftigt. Ich glaube, das hatten wir in der Marc-Benecke-Folge zur Kunst des Sterbens, diesem forensischen Biologen. Da hatten wir, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, kurz über Da Vinci gesprochen, der diese Obduktionen durchgeführt hat in Florenz an diesem Krankenhaus. Ich stand da mal davor, das ist unvorstellbar, an diesem Ort zu sein und sich vorzustellen, dass vor ein paar hundert Jahren da ein verrückter Künstler stand, der Leichen gestohlen hat und an Kranken stand und gesagt hat, oh geil, ein offener Bruch, darf ich mal kurz abzeichnen. Also wirklich richtig weird, richtig besessen, wissensdurstig und so. Und anyway, der hat ganz viel rausgefunden über Gesichtsmuskulatur, welche Bewegungen Lippen machen können. Man findet auch das Original Mona Lisa Lächeln in einem seiner Skizzenbücher, was nach oben geht, aber die Mundwinkel nicht vollends, also wieder so ein bisschen absacken und so weiter und so fort. Da kann man richtig in diese Studien dann eben auch reinschauen, von Anatomie über Zeichnung, über Lesart, wie funktionieren unsere Augen und so. Finde ich hochspannend und wie gesagt, dann schraubt man sich wieder hoch in dieses Generalistische.
Total. Also du hast es vorhin mit den verborgenen Botschaften auch erwähnt, da wollte ich noch hinzufügen, es gab doch eine Zeit lang, das ist ja inzwischen zu so einer satirischen, ironischen Formel geworden, wenn man Black-Metal-Texte rückwärts hört, dann sind da satanische Botschaften. Da gibt es ja den Gegenentwurf, wenn man Black-Metal-Texte vorwärts hört, dann finden sich satanische Botschaften. Ja? Und so ein bisschen so verhält es sich ja auch mit der Mona Lisa. Natürlich ist die Renaissance, so wie wir sie vorhin besprochen haben, auch in ihrer Universalität und so weiter, sehr darauf erpicht, einfach Geschichten zu erzählen und über Symbole und Narrative zu aktivieren, über ganz klare Symbole, die oftmals eben auch aus dem theologischen Kontext sind. Also Dürer war ja so ein Paradebeispiel eigentlich dafür, ne? Der dann eben ja über so ganz, ganz exponierte Symbole eben bestimmte Kontexte und Narrative triggert. abrufen will, erzählen möchte. Und das ist natürlich bei Mona Lisa nicht anders. Also, oder überhaupt bei Da Vinci nicht anders. Also nicht anders im Sinne von, dass das gleiche, dass die gleiche Art und Weise stattfindet, über Symbole etwas darstellen zu wollen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das ist doch überall so und immer so in Kunst. Ja, natürlich ist es das, aber die Frage ist eben, wie stark dieses Zusammenspiel der Symbole, die Textualität sozusagen hervorgehoben wird und wie stark die im Zentrum auch steht und wie, ja, ob sie eher passiv inszeniert wird oder tatsächlich progressiv aktiv inszeniert wird. Und das ist eben in der Renaissance-Kunst noch viel stärker als vielleicht dann 200-300 Jahre später. Heute würde ich sagen, rutschen wir fast schon wieder in so eine Richtung, weil wir eben, wir haben ja das Wort Eklektizismus im Zusammenhang mit der Postmoderne ganz oft schon auch jetzt erwähnt. Wenn man eben eklektizistisch notwendigerweise in Klammern arbeitet, dann muss man sich auch bestimmter kollektiver Symbole bedienen und die eben auch inszenieren und abrufen und aktivieren. Aber es geschieht eben auf eine andere Art und Weise als jetzt eben in der Renaissance oder im Mittelalter.
Und es ist auch irgendwie gar nicht mehr anders lesbar. Da sind wir wieder bei den 90ern und der Zeit danach, deiner Eingangsbeobachtung. Kannst du es denn nur aus dem 1991 bis 93 Techno-Subkultur Berlin Filter lesen. Das funktioniert eben nicht mehr. Ja, also wie diese konzentrischen Kreise von wegen, ey, wo kommt denn Innovation her? Wie pushst du denn die Limits, die Grenzen, verschiebst du ein Stückchen? Geht ja nicht anders, außer über das Akkumulieren von allem, was davor war und dann eine Weiterentwicklung. Ne? Also,
richtig, ja.
Ja. Ey, ich habe noch ein Kunstwerk mitgebracht.
Ja, hau mal ein.
Über das ich kurz sprechen will. Wir haben jetzt finally, ich bin sehr glücklich, dass wir noch die Mona Lisa untergebracht haben in diese Kunststaffel.
Ja, ja. Danke auch für die Ausführungen, die waren echt interessant, ja.
Ja, mal gucken, alle Fugis, die jetzt noch wach sind, können sich ein bisschen Musik anmachen, denn ich möchte natürlich abschließend einer meiner Lieblingskunstformen, dem Rock'n'Roll, nochmal die Bühne bieten. Und zwar will ich über eine der legendärsten Rockbands aller Zeiten sprechen, nämlich Queen. Und wer an Queen denkt, denkt natürlich an Freddie Mercury, an diese wahnsinnige Stimme, an diese wahnsinnigen Songs. Ist eine sehr, sehr große Geschmackssache auch, Queen. Trotz dieser vielen Welthits haben die viele, ich glaube, die polarisieren extrem durch diese starke, durch diesen starken, sehr, sehr eigenen Sound und so. Und ich möchte aber gar nicht über Freddie sprechen, sondern ich möchte über Brian May, den Gitarristen, sprechen. Also alle vier Bandmitglieder waren unfassliche Musiker, haben alle ganz, ganz tolle Songs geschrieben, ganz unterschiedliche Stile. Wenn man sich mehr mit Queen beschäftigt, kann man die auch richtig raushören. So, dann weiß man, dass Fat Bottom Girls zum Beispiel bestimmt von Brian May sein muss. Und ja, also es gibt einen coolen Deep Dive ein Fuß in das Wasser von Queen halten kann man mit diesem Bohemian Rhapsody Film. Finde ich jetzt nicht so super, aber ist ein guter Einstieg für alle, die Queen nicht so kennen. Gibt es gerade auf Netflix zum Beispiel so.
Das ist ich verwechsel den Namen, Rami Malek heißt der, glaube ich, der Schauspieler. Ja. Das ist ein ganz toller Schauspieler, mit dem ich, diese Woche habe ich einen Film gesehen, wo er mitgespielt hat, der ganz schlecht ist auch. The Little Things heißt der, aber der Schauspieler ist ganz toll und
er hat Ausreißer. Er war auch der Bond-Schurke im letzten Bond und unfassbar räudig, meiner Meinung nach. Aber toller Schauspieler, I Am Robot und so, cooler Typ. Und der spielt aber Freddy in diesem Stück. Und Brian May ist ja eigentlich, hat er Physik studiert. Und mittlerweile, glaube ich, auch seinen Abschluss gemacht. Also es ist ein harter Akademiker, harter Wissenschaftler, sehr schlauer Typ. Und das da hört man dieser Gitarrentechnik und so auch an. Also wir wollen jetzt nicht zu hart gitarrenmäßig abnerden, auch wenn ich es gerne würde. Aber um die Fugis und dich ein bisschen mitzunehmen, das Besondere oder die Meisterschaft von Brian May hat auch viel mit Inszenierung zu tun. Vielleicht fangen wir von außen an und gehen dann ins Detail. Und nach innen. Brian May neben seiner unfasslich wundervollen, dauergewellten Naturhaarpracht mit Pony, die er immer gerockt hat, gibt es diese Legende um Brian Mays Gitarre. Er spielt eine bestimmte rote Gibson-Gitarre, die einen sehr, sehr eigenständigen Sound hat. Da gibt es verschiedenste Mythen, wie dieser Sound entstand. Einer der meistzitierten Mythen ist, dass diese Gitarre irgendwie runterfiel oder irgendwas mit dieser Gitarre war und sich dadurch etwas verändert hat und so dieser Signature-Sound von Queen zustande kam. Halte ich für Mumpitz. Ich glaube, der hat einfach ein tolles Setup und vor allen Dingen wie bei allen Gitarristen der Sound natürlich aus den Fingern kommt und nicht dem Stück Holz. Aber man sieht auch hier Ronaldo-esque sozusagen die Pose, aus der auch eine darstellende Kunst, aber da geht es auch sehr, sehr viel darum. Und jetzt gibt es viele Songs, wo er die Meisterschaft zeigt, aber ich würde gerne, das Bohemian Rhapsody ist natürlich der Queen-Song, so hieß auch der Film und so, mit diesen Chorstücken, Night at the Opera ist das Album dazu und das auch lange nicht geglaubt wurde, das ist ein ewig langes Stück, das funktioniert nicht als Single und so weiter. Man merkt schon, wie innovativ das in der Rock- und Popmusik ist. Das ist heute natürlich unbestritten. Jeder kennt dieses Lied, das läuft in voller Länge im Radio und so, aber damals ein riesiger Schritt. Das wird auch im Film ganz gut aufgearbeitet. Die Plattenfirma hat nicht dran geglaubt. Die wollten das ganze Album gar nicht produzieren. Das sind opernhafte Gesangsstücke mit drin, Overdubs, wahnsinnig viele Spuren. Also sehr innovative Musik, aber das ist alles nichts Neues für Leute, die sich mit Queen auskennen. Vielleicht ist es interessant, über das Gitarrenspiel selbst zu sprechen, denn also Rock'n'Roll-Gitarrenspiel geht wirklich von bis. Und das Schöne an Punk und Rock und allen Spielarten davon ist, dass die Technik optional ist. Du kannst wahnsinnige Stadien füllen und viel, viel Emotionen provozieren und große Hymnen schreiben mit einfachsten Mitteln. Und das ist ein Teil des Zaubers dieses Genres, finde ich. Du kannst irgendwie drei Akkorde spielen, so gefühlt, und ein Stadion von zigtausend Menschen singt mit, so. Und dann der Gegenentwurf wäre natürlich irgendwie so Progressive Metal, wo die Technik im Vordergrund steht und eine Emotionalität verloren geht, die Phrasierung von Melodien und Merkfähigkeit, das ist so, man könnte das wüst als Skalengewichse bezeichnen. Ist natürlich auch total spannend, da geht auch jeder Gitarrist einmal durch in seiner Laufbahn als Musiker sozusagen. Und ich finde, Brian May hat so das Best of Both Worlds. Deswegen habe ich gesagt, dass er so Wissenschaftler ist eigentlich. Der hat einen sehr krassen, analytischen Zugang und schafft es aber trotzdem, mitsingbare Solos zu spielen. Also so Slash vielleicht so ein bisschen, Angus Young auch nicht mal unbedingt. Also es gibt ein paar wenige Gitarristen, die so die Solos so konzipieren und spielen, dass du die teilweise mitsingen kannst und sozusagen ihr Talent und ihre technische Versiertheit einer Songdienlichkeit unterordnen können, tatsächlich. Und er macht das, finde ich, wahnsinnig gut, auch mit diesem legendären Bohemian Rhapsody Solo. Und um jetzt ins Detail reinzuschauen, das tue ich nur, weil wir dann, glaube ich, wieder auf das große Ganze kommen können. Ihr könnt euch jetzt ja mal, ich packe das in die Shownotes, ihr könnt euch ja dieses Solo mal anhören. Ich schreibe das mit YouTube, mit der entsprechenden Sound-Zeitmarkierung rein. Das kann man mitsingen. Das ist ein cooles Solo, das passt in dieses hochgejazzte, opernartige des ganzen Liedes gut rein. Und was man da, glaube ich, rausspüren kann, ist die klassischen Blues-Einflüsse, Blues- und Rock-Einflüsse, die er hatte, gleichzeitig mit diesem übertriebenen Opernartigen. Also dieses Solo hat was von so einem Opern Solo, fast schon. Da gibt es jetzt nicht, aber so wäre das, ne? Und dann wirklich technisch, wenn man das nachspielen will, und das sieht man ziemlich gut, das kann ich mal als Beispiel empfehlen. Schaut euch mal an, wie Amateure oder andere Musiker dieses Solo nachspielen. Und du kannst Ton für Ton und versuchen, diese Technik auch anzuwenden, und es klingt vollkommen anders. A, wegen dieses Signature Sounds eben, und B, weil deine Finger nicht die von Brian May sind und die Intention und die Emotion eine andere ist. Und das liebe ich so vor allen Dingen an so besonderen musikalischen Stellen, wie zum Beispiel Solos, dass es nicht reproduzierbar ist. Selbst wenn du es ausnotierst in Perfektion, und das hört sich echt flüssig an, da stecken viele, viele tricky Sachen drin. Ich will jetzt nicht alle aufzählen sozusagen, aber er arbeitet zum Beispiel technisch mit Delays, das heißt einer zeitverzögerten Tonwiederholung, spielt aber weiter, sodass sich mit diesen Delays andere Harmonien ergeben. Er hat was diese Skalen-Runs, also diese Skalen, die du aus dem Metal kennst, das fließt er so ein-, zweimal ein, aber auch mit einer total opernhaften Paraphrasierung. Also auch er macht nicht, weil er es kann, sondern er hat manche Töne, die er rauszögert, die er intoniert. Er fängt manchmal so eine Skala ganz leise an und wird lauter. Und also wirklich, da ist, wenn du ins Detail gehst, ist jeder einzelne Ton genau so perfekt, wie er da sitzt. Und um krass, so ganz abzunörden, eine Sache, die ich fantastisch finde, die in diesem Solo oft vorkommt, sind sogenannte Ghost Bends. Das heißt, okay, du musst dir vorstellen, du kannst auf einer Gitarrenseite, wenn du einen Ton spielst und du ziehst an der Seite, kannst du den Ton erhöhen. Zum Beispiel einen Halbton oder einen Ganzton. Mhm. Und die sind schon gar nicht so trivial, vor allem wenn man anfängt und übt, den eben sauber zu treffen. Weil du sozusagen wie auf einer Geige, wo du ja den, wo du nicht diese Griffbretter hast, nicht diese Struktur, sondern du musst wissen, wo du genau den Finger auflegst, damit du den Ton sauber triffst. So, das passiert beim Bending, also beim Ziehen an Gitarrenseiten, dass du den Ton von dem, wo er eigentlich markiert ist, hochziehst und du dann einen Halbton oder einen Ganzton eben höher gehst. So, und Ghost Bends ist das andersrum. Du dehnst die Saite, bevor du die Saite anschlägst, und dann kriegst du den Effekt, dass du einen Ton hörst und der dill runtergeht, was du eigentlich mit der Gitarre ja nicht machen kannst organisch. Du würdest immer du würdest halt hören, wie so Halbton-Frets runtergehen. Also das ist wirklich ein minimales Detail, was aber so eine Art, was dieses Gesangslinienartige von diesem Solo so rausarbeitet. Und das Geile ist da, nur an diesem einen Ton zu sehen, du musst dein Instrument so beherrschen in all der Geschwindigkeit der Emotion, dass du praktisch ohne den Ton zu spielen und auch ohne ihn zu hören, die Saite so weit ziehst, dass du weißt, es ist jetzt ein D, obwohl ich ein C greife. Ne? Also du musst sozusagen deswegen Ghost oder Pre-Bend, du musst dein Instrument so beherrschen und das Verständnis und die Muskelmemories so haben, dass du weißt, ich ziehe jetzt diese Saite hoch und wenn ich das anschlage, ist das der perfekte Ton und dann kann ich loslassen. So. Ne? Also ja, es ist krass. Wirklich ein Detail, aber ich liebe sowas. Und sowas hast du einfach in dessen Gitarrenspiel zuhauf. Und naja, um jetzt über diese These von den Details und so zu kommen, ich glaube, du kannst halt in jede dieser kleinen Bewegungen, harmonischen Verläufen, die Stilzitate, die er da reinbringt, du kannst da so wahnsinnig viel reinlesen, je weiter du dich ins Detail von einem 30-Sekunden-Schnipsel von einem Rocksong reinbegibst. Oder in Da Vincis Gemälde, da hinten malt er diese Art von Brücke. Warum diese Brücke? Warum sitzt die über der von uns aus gesehen rechten Schulter ihrer linken also? Warum wird dieses Muster in ihrer Kleidung aufgegriffen? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, neben dieser ersten Emotion, die man hoffentlich unverstellt noch erleben kann, wenn du dann ins Detail gehst, dann kommt das, was ich eben meisterlich dann finde oder wo die Meisterschaft erreicht ist, wenn du plötzlich eine Allgemeingültigkeit hast, wo so eine Perfektion da ist, so viele Ideen, hunderte kleine Mikroideen sozusagen zu einem Gesamtwerk zusammenkommen und es dann plötzlich zeitlos wird, anschlussfähig, auch viele Jahre danach. Ja, das ist vielleicht nochmal, was dann irgendwie das Besondere auch an so einer Meisterschaft darstellt.
Sehr schön, ein tolles Beispiel. Ich habe jetzt ganz brav gelauscht, weil ich mich da überhaupt nicht auskenne. Und ich werde mir auf jeden Fall jetzt gleich mal Videos zu Ghostbending oder zu Pre-Bending angucken. Ja.
Ja. Es gibt auch ganz explizit zu diesem Brian May Solo gibt es natürlich einen Haufen Lehrstück-Videos und so. Ja.
Sehr schön.
Total. Fantastisch. Irat, Wahnsinn. Wir sind bestimmt über der Zeit heute, aber das hat sich, glaube ich, gelohnt.
Es musste sein.
Müssen wir unbedingt. Wir müssen zwei Sachen noch machen. Drei Sachen eigentlich. Wir müssen jetzt versuchen, eine Meisterschaft nochmal Püree massieren zu lassen, was wir da mitnehmen. Wir sollten nochmal durch die Staffel führen, weil ich finde, wir hatten eine geile, geile siebte Staffel. Wir hatten ganz viele Gäste, diesmal mehr als sonst, die aber richtig gut reingepasst haben. Das hat mir super viel Vergnügen bereitet. Und dann können wir noch ganz kurz über die nächste 100. Sonderfolge sprechen. Aber lass uns doch bei der Meisterschaft anfangen. Vielleicht mit einer letzten Frage für dich, als Resümee für dich. In welchem Bereich in deinem Leben würdest du gerne Meisterschaft erreichen?
Schriftstellerei. Also wenn ich es mir jetzt einfach frei aussuchen dürfte, dann fände ich Schreiben, glaube ich, fände ich am tollsten. Ja.
Mega. Arbeitest du an diesem Ziel?
Nee.
Okay.
Also es ist
okay,
also ein fantastischer Wunsch. Also.
Ah, okay, alles klar.
Ja. Ja, oder okay. Du meintest jetzt konkret, also was ich auch
ich meinte schon konkret, gibt es, weil du bist ja auch in so vielen Feldern und in so vielen Diskursen irgendwie drin, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass all das, was du tust, mit so viel Leidenschaft ambitionslos ist.
Ich frage es eher, gibt es noch was ich noch nicht zur Meisterschaft gebracht habe?
Stimmt, das ist natürlich auch, ich Kretin, habe mich da rangewanzt mit so einer impertinenten Frage, das tut mir leid.
Nein, also wenn es da im Speziellen was, dann wäre es glaube ich Musik tatsächlich. Also ich würde glaube ich gerne ein klassisches Instrument gut beherrschen oder würde gerne in der elektronischen Musik noch mehr können, einfach von den musikalischen Fähigkeiten, gar nicht von den technischen. Das schaffe ich mir Stück für Stück drauf, aber so, was die Erfahrung angeht. Und ich habe ja nie in einer Band gespielt, ne? Ich habe einen Kumpel, mit dem ich gejammt habe immer, und das war's. Also ich bin quasi ein Kasper Hauser in dem Zusammenhang. Und das stelle ich mir interessant vor. Also in der Gruppe zu spielen mit Leuten, die eben auch alle total gut sind, meisterlich sind in dem, was sie tun. Spannend. Wie ist es bei dir?
Bei mir ist es relativ einfach. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Deswegen mache ich es recht kurz. Ich würde gerne die Kunst des Geschichtenerzählens meistern. Nicht in so einem abgeschmackten Storytelling Schlagwort, Buzzword sozusagen, sondern wirklich, weil ich glaube, egal über welche Ausdrucksform, ob das Musik ist oder was visuell künstlerisches oder tatsächlich in so einem Podcast, und wir sind weit von Meisterschaft entfernt, das bin ich mir bewusst, wischt euch dieses freche Lächeln aus der Schnauze, Fugis. aber weil ich glaube halt, dass diese Geschichten, auch so Dialoge, wie wir sie hier führen, immer stellvertretend sind und man sich daran abarbeiten kann und daran lernen kann und dass sehr, sehr viel von diesem oblatendünnen Ding, was wir Kultur nennen und aufrechterhalten und dran wachsen und uns selber drin verorten können und bestenfalls vielleicht unseren Platz in der Welt und ein bisschen Sinn erkennen, das hat für mich immer über Geschichten funktioniert, weil ich kein klassischer, also weil ich nicht wissenschaftlich ticke und denke und so ein rationaler Mensch bin und mich in so einem naturwissenschaftlichen Kosmos zufrieden verorten kann sozusagen, sondern weil es irgendwie um das Schmutzige zwischen den Zeilen und das Heilige und das die Aura und die Interpretation und so geht und die du eben irgendwie nur über Geschichten transportieren kannst. Und das zu meistern, das würde mir große Freude bereiten. Ja.
Schön. Wirklich.
Holy smokes, Alter. So, dann, ey, wir haben schon einige Gäste erwähnt, die in dieser Staffel da waren. Diesmal nicht nur als Folie, nicht nur als gedankliche Gäste, die wir ja sonst auch oft haben, sondern tatsächliche Gäste. Wir hatten Sebastian Späth, Marc Benecke. Wir hatten die Kunst des Kleidens, die Folge war schön. Wir hatten Justus Hansen da, Modeunternehmer und Influencer. Mit dem haben wir über die Kunst des Stils gesprochen. Und wir haben gezockt.
Das stimmt, auch das haben wir gemacht, ja.
Ja, Gunnar Lott. Jemand, der mir vorher nicht so bekannt war, dir sehr bekannt. Deswegen hat mir dieses Gespräch auch so viel Spaß gemacht, weil es auch, wir haben über das Spielen und Gaming und Videospielkultur und die Anknüpfung an die Popkultur und so gesprochen. Da habe ich viel gelernt und viel mitgenommen irgendwie. Und wir hatten die Kunst des Sammelns, gerade erst vor 2-3 Folgen mit Andreas Loff, auch legendärer Podcaster. Ja, und wir zwei haben uns auch ein bisschen abgearbeitet an Wörtern, an Absurdität, Chaos, Improvisation, an der Kunst des Scheißegal.
Auch schön. Ja. Das war für mich eine große Freude. Auch die Folge im Speziellen, die anderen natürlich auch, sehr klar. Wir haben ja schon mal gesagt mit den ganzen Gästen, dass das irgendwie cool ist, ja.
Ja, absolut. Und jetzt ist natürlich die große Frage, sind wir schlauer geworden? Wir haben uns ja, bescheiden wie wir sind, als Staffelthema die Kunst des Lebens vorgenommen. Und ich glaube, wenn die Erkenntnis der letzten Amateurfolge war, dass wir eigentlich bei all dem, was man sich gerne an Abzeichen, TÜV-Siegeln, ans Revier heftet, doch in dem großen Ganzen immer Amateur bleibt, weil es nicht das richtig und das falsch und den geraden goldenen Weg gibt, dann ist es vielleicht mit der Meisterschaft so, und verzeiht, dass das jetzt ein abgeschmacktes Bild vielleicht ist, aber dass ich schon glaube, dass das diese Meisterschaft nichts ist, was man früh erreichen kann oder vielleicht sogar sollte. Dass wenn du was gefunden hast, eine Folie, an der du dich abarbeiten kannst, und das haben wir heute exemplarisch besprochen, wo du so viel reinstecken kannst. Du kannst sagen, ey, ich spiele halt einfach Gitarre. Und da machst du aber eine Welt auf, die grenzenlos ist. Da kannst du deine Astrophysikstudien reinpacken, da kannst du von Opern über schmutzigen Südstaaten-Blues reinpacken. Du kannst Mädchen mit dicken Hintern besingen, wie Brian May und Freddie das gemacht haben. Du kannst über Leben und Sterben singen. Also ich glaube, diese Meisterschaft zu erreichen, ist eigentlich nur ein Commitment für, ich suche mir halt eine Ausdrucksform aus und gehe all in und will wirklich vom kleinen Ghostband bis zur großen Philosophie da alles reinstecken. Und dann ist, ja, dann ist irgendwie der Weg halt das große ganze Ziel. Und die Kunst des Lebens ist halt das fröhliche, dauerhafte, nicht enden wollende Deletieren, bis man irgendwann ein paar Brocken Gold findet.
Ist sehr schön gesagt, Marc. Sehr schön
gesagt. Danke. Und auch nicht anders als unser Podcast im Grunde. Auf der Mission befinden wir uns ja irgendwie vielleicht auch.
Richtig,
ganz genau. Mit Googles Hilfe und ein paar tollen Denkern, die wir zitieren dürfen. Mein Lieber, liebe Fugis, geil, dass ihr diese siebte Staffel wieder bei uns wart, zu Kunst des Lebens. Danke für euer Feedback, für die Kommentare, für das Zuhören. Danke auch nochmal an alle Gäste, die diese Staffel dabei waren. Wir verraten noch nicht, worum es in der nächsten Staffel geht, denn nächste Folge ist Jubiläum. Wahnsinn, Hirat. Ich will nicht jetzt schon zu viel vorwegnehmen, aber
oder?
Es ist ehrlicherweise unfasslich, dass wir 100 Folgen gemacht haben. Also seit 100 Wochen. Wir hatten, glaube ich, 2-3 Wochen Pause dazwischen nur mal. Wirklich uns hier unterhalten jede Woche. Und
Also allein das ist ja für uns schon mal was ganz Besonderes, ne? Also auch das muss man ja erstmal hinkriegen. Ich glaube, viele schaffen es nicht. Tatsächlich, überleg mal, du hast jemanden, mit dem du einmal pro Woche 1,5 Stunden sprichst. 2 Jahre lang. Ja. Das ist schon was, finde ich.
Ja, absolut, absolut. Also, wir sammeln weiterhin Fragen. Liebe Fugis, das an dieser Stelle nochmal. Schickt uns Fragen, Anmerkungen, Themen. Was wollt ihr wissen? Mit welchen Socken nehmen wir hier eigentlich auf? Auf welchen Stühlen sitzen wir? Was zur Hölle fällt uns eigentlich ein? Eine Frage, die wir oft bekommen. Ja, richtig. schickt uns das für die 100. Folge. Und ansonsten, wir werden... Ja, es wird eine Sonderfolge. Mehr will ich noch nicht verraten an der Stelle.
Richtig, man darf gespannt sein, ja.
Ja, auf jeden Fall. Mein Lieber, dann eine fantastische Staffel. Ich kann jetzt schon sagen, dass das bisher meine Lieblingsstaffel war. So vom Machen, vom Recherchieren, weil es mir mega Spaß gemacht hat, sich auch mit dieser Kunst und der Wirkung und der Rolle so auseinanderzusetzen. Ich hoffe, den Fugis auch. Und jetzt genug des Sermons, ihr Lieben. Ihr wisst schon, lasst uns ein Kommentar da, wenn ihr mehr wissen wollt, eine DM, eine E-Mail schreiben. Ihr könnt dem Podcast ein paar Sternchen geben, wenn ihr welche übrig habt und das euch gefällt. Und ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Packt die Party-Slipper ein, steckt eine Tasche voll Lametta ein und köpft den Champagner. 100 Episoden Funkgold. Nächste Woche Sonntag lassen wir die Korken knallen. Bis dahin.
Das war's für diese Woche. Wir hoffen, wir können einige Bruchstellen für dich vergolden. Schicke uns gerne deine Fragen und Gedanken per E-Mail oder DM. Wenn dir unser Podcast gefällt, kannst du auch Patreon unterstützen. Mehr Gold gibt es auf www.fugengold.de und überall, wo es gute Podcasts gibt. Cheerio, Fugis! Der Kultur- und Wissenspodcast Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio.